Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Josephine Schulz, guten Abend. Angela Merkel hat den gestern beschlossenen Teil-Lockdown verteidigt. Sie hat gesagt, die Maßnahmen seien geeignet, verhältnismäßig und erforderlich. Kritiker sehen das anders, dazu gleich mehr. Außerdem für all die Betriebe, die jetzt wieder schließen müssen und damit teilweise dann vor dem Ruin stehen, soll es neue staatliche Hilfen geben. Darüber sprechen wir mit dem linken Politiker Fabio De Masi. Und in Nizza gab es heute einen mutmaßlich islamistischen Anschlag, bei dem 3 Menschen getötet wurden. Auch das gleich Thema bei uns. Ab Montag bleiben Restaurants, Kinos, Theater und vieles mehr geschlossen. Für einen Monat soll das öffentliche Leben so weit wie möglich heruntergefahren werden. Darauf hatten sich ja gestern Bund und Länder geeinigt. Seitdem melden sich aber immer mehr kritische Stimmen. Da geht es zum Beispiel darum, dass gar nicht nachgewiesen ist, dass zum Beispiel im Kulturbereich viele Infektionen stattfinden. Außerdem wird auch weiter darüber gestritten, ob solche drastischen Grundrechtseinschränkungen nicht in erster Linie von den Parlamenten entschieden werden müssten. Frank Capellan über die heutige Corona-Debatte im Bundestag.
Es geht darum, einen nationalen Gesundheitsnotstand zu verhindern, hatte sie gestern betont. Und auch heute will Angela Merkel klarmachen, was wir tun, ist juristisch haltbar.
Die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen müssen, sind geeignet, erforderlich und verhältnismäßig.
Widerspruch schlägt ihr in den ersten Minuten ihrer Regierungserklärung lautstark entgegen. Bei Kopfschütteln lässt es die AfD nicht bewenden. Abgeordnete anderer Fraktionen gehen dazwischen.
Haltet mal die Klappe und hört zu!
Liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Bundeskanzlerin,
es wird laut, so sehr, dass Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble der Kragen platzt.
Niemand in unserem Lande hätte ein Verständnis, wenn wir nicht die Regierungserklärung der Bundeskanzlerin mit der gebotenen Disziplin uns anhören würden.
Danach wird es ruhiger im Saal. Merkel spricht über Warnungen der Intensivmediziner. Populistische Verharmlosung sei da unverantwortlich.
Dass Unterschiede zwischen wahr und unwahr verwischen, dürfen wir nicht zulassen. Von unserem Bezug zu Fakten und Informationen hängt nicht nur die demokratische Debatte ab. Davon hängen Menschenleben ab.
Es gibt eine einfache Lösung, die Zahl der Verkehrsunfalltoten auf null zu senken. Man schafft den Straßenverkehr ab.
Alexander Gauland bemüht in seiner Replik ein, so nennt er es selbst, Gleichnis. Nein, wir tun es nicht, sagt der AfD-Fraktionschef. So müssen wir auch bei Corona reagieren.
Auch um den Preis, dass Menschen sterben.
Angst ist ein schlechter Ratgeber. Die täglich gemeldeten Infektionszahlen aber schürten genau diese Ängste.
Es handelt sich um eine Art Kriegspropaganda, wozu ja auch passt, dass wir neuerdings von einer Art Kriegskabinett, dem Corona-Kabinett, regiert werden.
Mehr Mitsprache des Bundestages. Zumindest in diesem Punkt findet Gauland Zustimmung auch bei den sogenannten Etablierten. Es macht keinen Sinn, dass dieses Parlament nach den Entscheidungen gestern hier debattiert, meint Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. FDP-Chef Christian Lindner wendet sich an die Kanzlerin, die doch eine Debatte eingefordert hätte.
Dafür muss die Debatte aber vor der Entscheidung stattfinden und der Ort der Entscheidung muss das Parlament sein.
Lindner spricht von Ritualen, verweist auf Bund-Länder-Konferenzen. Das als Aktionismus zu bezeichnen, dafür aber sollten sie sich schämen, hält ihm Ralf Brinkhaus später entgegen. Der Unionsfraktionschef will den Vorwurf nicht gelten lassen, der Bundestag bleibe außen vor. Reden wir den Parlamentarismus doch nicht schlecht.
Und es geht darum, dass wir als offene, demokratische, plurale Gesellschaft beweisen, dass wir diese Pandemie auch in den Griff bekommen, meine Damen und Herren.
Es wird emotional in dieser Debatte. Der CDU-Mann redet frei, spricht mit brechender Stimme davon, wie schwer ihm manche Entscheidungen fielen.
Und wenn mir eine alte Frau sagt, ich habe nur noch 2 oder 3 Jahre zu leben und ich kann meine Enkelkinder nicht mehr sehen, dann berührt das.
SPD-Kollege Rolf Mützenich fasst sich kurz, gibt einen Teil seiner Redezeit der Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz ab. Dass Länderchefs hier sprechen, ist eher die Ausnahme. Wir sind doch nicht blind in die Krise gelaufen, verteidigt sich Malu Dreyer. Es war richtig, von Land zu Land anders zu entscheiden. Nun aber sei Geschlossenheit gefragt.
Ich bin als Ministerpräsidentin nicht bereit hinzunehmen, dass in unseren Krankenhäusern wieder mehr Menschen sterben. Ich finde es geradezu zynisch, das Beispiel oder den Vergleich mit den Verkehrstoten zu nehmen.
Auf der Bundesratsbank verfolgt ein nachdenklicher Armin Laschet aus Nordrhein-Westfalen den Auftritt der Frau, die er gerne beerben würde. Angela Merkel hat in der Krise an Popularität gewonnen. Heute schwört sie Deutschland auf ungemütliche Zeiten ein.
Der Winter wird schwer. 4 lange, schwere Monate. Aber er wird enden.
Angela Merkel im Beitrag von Frank Capellan. Viele, vor allem aus dem Kultur- und Veranstaltungsbereich, haben Existenznöte. Sie haben teilweise seit dem Frühjahr kaum noch Einnahmen. Und jetzt trifft der Teil-Lockdown schon wieder sie am härtesten. Die bisherigen Überbrückungshilfen, die haben vielen nicht so richtig weitergeholfen, weil sie zum Beispiel nicht auf die Bedürfnisse von Solo-Selbstständigen passen. Nun will die Bundesregierung nachlegen mit neuen Hilfen. Theo Gers.
Peter Altmaier und Olaf Scholz ging es vor allem um das Signal. Die Unternehmen, die den ganzen November über wieder schließen müssen, werden nicht im Stich gelassen. Im November nicht und auch danach nicht. Allein im kommenden Monat stehen 10 Milliarden Euro bereit. Unternehmen bis 50 Beschäftigte erhalten 75% und größere Unternehmen 70% ihres Umsatzes aus dem gleichen Vorjahresmonat erstattet. Junge Unternehmen, die im letzten November noch gar nicht existierten, können hilfsweise den Oktober 2020 heranziehen, Firmen mit stark schwankenden Umsätzen aus diesen einen Mittelwert bilden und den heranziehen.
Wir haben jetzt eine Lösung hier entwickelt für den November. Dort orientieren wir uns bei der Bemessung an den Umsätzen,
betont der Finanzminister. Und wichtig ist ihm dabei zweierlei. Erstens wird es auch danach Hilfen geben und zweitens sind über die Umsätze auch Kleinstunternehmen und Soloselbstständige erfasst, Kunst- und Kulturschaffende etwa. Auch sie bekommen endlich Unterstützung, nachdem sie monatelang durchs Rost fielen, weil die bisherigen Überbrückungshilfen sich im Kern darauf beschränkten, Kosten, also etwa Mieten oder Leasingraten abzudecken, nicht aber die Verdienstausfälle. Zur Abdeckung ihrer Lebenshaltungskosten wurden all diese Betroffenen letztlich auf Hartz IV verwiesen. Für viele, die bisher gut für sich selbst sorgen konnten, eine Zumutung. Deshalb die Frage, kommt demnächst auch eine Art Unternehmerlohn? Wirtschaftsminister Altmaier ist dafür, Scholz weicht aus, verweist auf die Umsätze, auf die man jetzt erstmal abhebe. Deshalb
die Frage stellt sich also dort nicht, wer auch Solo-Selbstständiger ist, dessen Kosten werden ja auch mit dieser Pauschale erfasst. Wir werden die Überbrückungshilfen verlängern. Wir werden dabei Veranstaltungswirtschaft und Kultur ganz besonders im Blick haben und viele Einzelprobleme. Und die werden wir Ihnen dann vorstellen, wenn wir das gemeinsam fertig haben.
Wann das ist, blieb offen. Kanzlerin Merkel sagte am Vormittag dazu, es werde in wenigen Tagen soweit sein. Tatsächlich müssen alle neuen oder zur Verlängerung anstehenden Hilfen mit der EU abgestimmt werden. Das macht alles so kompliziert und kostet Zeit. Und jeden Wunsch will Scholz auch nicht erfüllen. Etwa die Möglichkeit, noch auszuweiten, Verluste aus diesem Krisenjahr 2020 mit Gewinnen aus den Vorjahren rückwirkend zu verrechnen. FDP-Chef Lindner und IFO-Präsident Fuest sind nicht die einzigen, die das fordern. Scholz hingegen bleibt zugeknöpft. Schließlich gäbe es das schon.
Die Verlustrückträge sind Teil des Gesetzes, das der Bundestag schon vor langer Zeit beschlossen hat. Und die haben auch schon gewirkt. Viele haben davon Gebrauch gemacht.
Immerhin, an Geld fehlt es nicht, versichert der Finanzminister.
Ich bin gut gerüstet. Also, wir können noch mehrfach tun, was erforderlich ist. Und wenn wir weitere Maßnahmen auch in solcher Größenordnung ergreifen müssen, wie sie jetzt sichtbar sind, werden wir die Kraft in diesem und dem nächsten Jahr dazu haben.
Der Beitrag von Theo Gers. Und über die angekündigten Wirtschaftshilfen habe ich vor der Sendung mit Fabio De Masi, dem finanzpolitischen Sprecher der Linksfraktion, gesprochen und habe ihn gefragt, 75% des Umsatzes vom vergangenen November, ob das für ihn nicht nach einem ziemlich guten Angebot klingt.
Das ist erstmal nicht schlecht, in der Tat. Allerdings hilft das nur jenen Unternehmen, die direkt von Schließungen betroffen sind. Also wenn ein Gastronom dicht machen muss, dann wird nicht dem Weinhändler geholfen, der ihm den Wein liefert. Und deswegen gibt es eben noch viel mehr Branchen, die leiden. Zudem haben wir generell schon seit Monaten das Problem, dass auch Selbstständige etwa ihre Kosten des Lebensunterhalts nicht richtig geltend machen können. Und diese Abgrenzung zwischen Betriebskosten und Lebensunterhalt ist eben sehr schwierig bei den Selbstständigen. Und deswegen sind bei diesen Soforthilfen zum Beispiel erst 30% der Mittel abgerufen, obwohl jetzt der harte Winter kommt und jetzt für viele die Krise erst richtig losgeht.
Aber genau das soll doch jetzt bei den neu angekündigten Hilfen anders sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Da sind doch explizit Solo-Selbstständige mit drin und auch Geld für Lebenshaltungskosten.
Es soll jetzt Verbesserungen geben und das begrüßen wir auch, wenn wir die Details alle gesehen haben. Aber selbst dann gibt es eben noch Probleme. Nehmen wir zum Beispiel die Messeveranstalter. Die Vorauszahlungen für Messen, die jetzt hätten stattfinden sollen, im vergangenen Jahr bekommen haben. Da ist zum Beispiel bisher nicht geklärt, wie diese Vorauszahlungen, die sie ja eigentlich zurückerstatten müssen, den Veranstaltern der Messe, wie die zum Beispiel erstattet werden können. Das sind Fragen, die noch offen sind. Da kennen wir noch nicht alle Details. Klar ist, 75% der Umsätze des Vorjahres, das ist erstmal gut. Da will ich auch gar nicht, weil ich jetzt in der Opposition bin, dran rummäkeln. Aber es gibt eben viele, die auch durch das Netz fallen.
Aber was hätten Sie gemacht? Also hätten Sie jetzt alle entschädigt, die auch indirekt durch den Lockdown getroffen sind? Das nimmt ja dann kein Ende.
Nun, es ist eine relativ einfache Rechnung, die wir machen müssen. Viele dieser Läden werden ja nicht mehr hochkommen. Die sind dann dicht. Und dann brechen uns die Jobs weg, dann brechen uns die Steuereinnahmen weg. Das heißt, das kostet auch. Deswegen ist es tatsächlich die billigere Lösung, jetzt zu verhindern, dass ganze Branchen sterben. Und am Ende muss man dann sich darüber unterhalten, wie man das finanziert. Und die eine Möglichkeit ist, dass man eben langfristig aus diesen Schulden wieder rauswächst. Wir haben aber die Schuldenbremse, das heißt, die ganzen Milliarden Rettungskredite, die will die Bundesregierung jetzt direkt nach der Bundestagswahl dann wieder runterfahren und dann droht natürlich ein Riesenkürzungshammer. Und deswegen sagt die Linke, müssen wir darüber reden, wer die Lasten in diesem Land trägt. Und das sollten nicht diejenigen sein, die den Laden am Laufen halten, sondern zum Beispiel die Quandt und Klattens, die Milliardäre und Multimillionäre in diesem Land.
Wenn wir noch mal kurz auf die kommen, bei denen Sie gesagt haben, dass die jetzt möglicherweise durchs Raster fallen. Es gibt ja auch die Debatte um einen möglichen Unternehmerlohn. Scholz ist da noch zurückhaltend. Im Wirtschaftsministerium wird das diskutiert. Wäre das für Sie eine Alternative?
Nun, der Unternehmerlohn wäre auch ein Ansatz. Man muss dann gucken, über wen man genau spricht. Aber wir fordern das auch, dass man sagen, so einen kalkulierten Unternehmerlohn hat, der dann ja eben ein Stück weit die Lebenshaltungskosten auch abbilden soll. Das wäre in der Tat auch eine Möglichkeit, aber wir müssen jetzt warten, was die Regierung miteinander verabredet und dann ist das Parlament gefragt.
Und wenn wir jetzt nochmal auf das Volumen der Hilfen gucken, also 10 Milliarden Euro sind jetzt für den Monat November grob vorgesehen. Insgesamt kann man sagen, kein anderes Land in Europa hat so große Wirtschaftshilfen bereitgestellt wie Deutschland. Da kann man jetzt nicht sagen, der Staat lässt die Leute im Stich, oder?
Erstmal ist es so, dass Deutschland die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt ist. Das heißt, natürlich müssen unsere Hilfen immer in absoluten Beträgen sehr hoch sein. Entscheidend ist ja, was wir gemessen an unserer Wirtschaftskraft tun. Aber natürlich ist es so, dass der Staat zu Recht nicht gesagt hat, wir kürzen jetzt in diese Krise rein. Das wäre auch völlig verrückt gewesen. Es ist so, dass wir die Schuldenbremse jetzt außer Kraft gesetzt haben, die Kreditobergrenze der Schuldenbremse, um genau zu sein. Und das war auch richtig so. Allerdings ist die Schuldenbremse auch in der Zukunft ein Problem. Denn wenn wir große Investitionen machen müssen in Deutschland in den nächsten Jahrzehnten gegen den Klimawandel, für die digitale Infrastruktur, um unsere Industrie umzubauen, dann erfordert das natürlich auch große Anstrengungen. Und wenn ich eine Universität baue, um ein Beispiel zu machen, warum sollen die nur die heutigen Steuerzahler bezahlen? Da ist es bei historisch niedrigen Zinsen auch sinnvoll, das über Kredite zu finanzieren, weil sie ja auch noch unseren Enkelkindern nützt. Allerdings müssen wir auch darauf achten, dass man nicht alles auf Pump macht. Deswegen sagen wir, brauchen wir auch eine Vermögensabgabe für die Milliardäre und Multimillionäre bei hohen Freigrenzen für Betriebsvermögen. Denn es gab ja zum Beispiel Unternehmen wie BMW, da wurden Menschen in Kurzarbeit geschickt, aber gleichzeitig haben die Quandt und Klattens hunderte Millionen Euro an Dividende aus dem Unternehmen gezogen.
Aber auch die Schulden, die müssen ja dann wieder zurückgezahlt werden, das haben Sie auch schon angesprochen. Also was bringt das jetzt, Schulden zu machen, wenn dann danach die große Kürzungswelle kommt?
Ja, da muss ich widersprechen. Schulden werden nie zurückgezahlt, sondern ein Staat, der finanziert sich laufend über Kredite, wie das Unternehmen auch tun. Das heißt, die werden ja nicht komplett getilgt und irgendwann auf Null gefahren, sondern es werden alte Kredite durch neue Kredite ersetzt. Und das kann auch bis ans Ende aller Tage so weitergehen, sofern wir diese Kredite bedienen können. Und dafür ist eben entscheidend, wir haben sehr niedrige Zinsen, deswegen können wir die auch bedienen. Und so sind wir in den letzten Jahren ja auch herausgewachsen. Wir sind übrigens haben nicht die Staatsschulden abgebaut, weil wir jetzt gekürzt haben, bis es kracht, sondern weil sich die deutsche Wirtschaft in den letzten Jahren ganz gut entwickelt hat und wir sehr niedrige Zinsen hatten. Und so können wir das in der Zukunft auch machen. Aber klar ist, dass wir nicht alles nur über Kredite finanzieren können. Das geht für Investitionen. Aber für die laufenden Ausgaben des Staates, und die werden sehr hoch sein, wenn zum Beispiel die Arbeitslosigkeit zunimmt, muss man das über Steuern machen. Und ich sage eben, entscheidend ist nicht, dass wir jetzt zum Beispiel die Mehrwertsteuern dann wieder anziehen, den ganzen Laden abwürgen, sondern wir müssen darüber sprechen, ob nicht diejenigen, die profitiert haben in der Krise, die Vermögenden sind ja noch reicher geworden in der Krise, das zeigen auch Zahlen der Schweizer Großbank UBS, ob die nicht ihren Beitrag leisten.
Aber halten Sie das für realistisch, dass jetzt nach der Corona-Krise dann die große Steuerreform kommt, die Vermögenssteuer wieder eingeführt wird? Da ist es doch wahrscheinlicher, dass dann die Kürzungen kommen, oder?
Ja, mit den jetzigen politischen Mehrheiten ist das natürlich wahrscheinlicher. Und deswegen ist das die zentrale Frage auch des Bundestagswahlkampfs, die alle Parteien beantworten sollen. Wer bezahlt die Krise? Soll das die Krankenschwester sein, die eben am Operationstisch mitstand? Sollen das die Kassiererinnen und Kassierer sein? Sollen das die Polizisten in diesem Land sein? Oder sollen das jene sein, die eben sich selber noch eine Gehaltserhöhung genehmigt haben, um das mal so zu formulieren, die eben in der Krise profitiert haben? Und ich denke, das sollten diejenigen sein, die in der Krise profitiert haben, denn es geht nicht, dass die immer nur fragen, was das Land für sie tun kann, sondern die müssen auch etwas für dieses Land tun.
Sagt Fabio De Masi, finanzpolitischer Sprecher der Linksfraktion im Bundestag. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
In Deutschland, das haben wir in den letzten Monaten gesehen, war es immer wieder schwierig, 16 Bundesländer auf einen gemeinsamen Kurs in Sachen Pandemiebekämpfung zu bringen. Da hat dann häufig jeder sein eigenes Ding gemacht und auf europäischer Ebene, da sieht das nicht anders aus. Heute haben sich die Staatschefs zu einem virtuellen Corona-Gipfel zusammengeschaltet und ob sie sich dabei auf eine gemeinsame Linie verständigt haben, das weiß Peter Kapern.
Diesmal keine nationalen Alleingänge, kein Egoismus bei Masken und Medikamenten, keine geschlossenen Grenzen. Diesmal in der zweiten Welle der Corona-Pandemie soll auf europäischer Ebene alles anders laufen als im Frühjahr. Das haben sich jedenfalls die 27 Staats- und Regierungschefs am Abend bei einer gut dreistündigen Videoschaltkonferenz zugesichert. Entsprechend die Botschaft des Ratspräsidenten nach der Besprechung.
Nous sommes rassemblés, unis, parce que nous sommes dans le même bateau.
Europa sei vereint in der Krise, so Charles Michel, weil wir alle im selben Boot sitzen. Und alle Insassen dieses Bootes sollen den gleichen Zugang zu Impfstoffen bekommen, sobald diese verfügbar sind. Das sei, so Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, von den Regierungschefs so beschlossen worden.
The member states will all get vaccines at the same time and at the same conditions based on their share of the EU population they have.
Alle Mitgliedstaaten erhalten die Impfstoffe zur selben Zeit und zu denselben Bedingungen nach ihrem Anteil an der EU-Bevölkerung, so die Kommissionspräsidentin. Damit die Impfstoffe optimal ihre Wirkung entfalten können, haben die Mitgliedstaaten vereinbart, ihre nationalen Impfstrategien aufeinander abzustimmen, für die notwendige Logistik, für die Impfkampagnen zu sorgen und gemeinsam den Kampf gegen Fake News über die Impfung zu führen. Bis ein Impfstoff zur Verfügung steht, wird aber noch einige Zeit verstreichen, in der die Mitgliedstaaten auch stärker miteinander kooperieren wollen. Daten über die Verfügbarkeit von Intensivbetten sollen in Echtzeit ausgetauscht werden. Mit einem verbesserten Austausch der Daten über Intensivkapazitäten könne man die grenzüberschreitende Patientenversorgung verbessern, so von der Leyen.
If we have more data sharing on ICU capacity and where capacity is lacking, we can increase the cross-border patient care.
Für den Transport von Covid-Kranken von einem Land in ein anderes wird die EU-Kommission 220 Millionen Euro locker machen. Weitere 100 Millionen wird die Kommission für den Ankauf von Schnelltests zur Verfügung stellen. Diese Schnelltests spielen eine zentrale Rolle in der Corona-Strategie der EU. Die Anwendung dieser Tests soll harmonisiert und gegenseitig anerkannt werden. So glauben die Mitgliedstaaten, stärkere Einschränkungen der Reisefreiheit verhindern zu können. Charles Michel.
This would reduce the negative impact on free movement and on the functioning of our single market, which we absolutely need to preserve.
Auch die negativen Auswirkungen auf den Binnenmarkt, der bewahrt werden müsse, könnten so reduziert werden, so der Ratspräsident. Binnen weniger Wochen sollen außerdem alle nationalen Corona-Warn-Apps miteinander verknüpft und ein EU-einheitliches Formular für Reisende entwickelt werden. Damit war die Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs ertragreicher, als zuvor zu vermuten war. Den entscheidenden Beitrag zur Bewältigung der Pandemie, den müssten aber die Bürger selbst leisten, so Kommissionschefin von der Leyen.
I understand how tired and worried everyone is. But now is the time for patience, for determination and for discipline from all of us.
Sie verstehe, wie müde und besorgt alle seien. Jetzt aber sei die Zeit für Geduld, Entschlossenheit und für Disziplin.
Frankreich ist seit Jahren immer wieder Ziel von islamistischen Terroranschlägen. Erst vor 2 Wochen wurde der Lehrer Samuel Paty enthauptet. Höchstwahrscheinlich, weil er in seinem Unterricht Mohammed-Karikaturen behandelt hat. Heute ein weiterer Anschlag. Bei einer Messerattacke in Nizza wurden 3 Menschen getötet. Und jetzt gilt in Frankreich die höchste Terrorwarnstufe. Martin Bohne mit dem aktuellen Stand.
Um 15 Uhr läuteten die Glocken sämtlicher französischer Kirchen. Im Gedenken an die Opfer von Nizza. Ein Mann hat dort am Vormittag in der Basilika Notre Dame 3 Menschen auf schreckliche Weise getötet und weitere verletzt. Eine Frau ist nach Angaben des Bürgermeisters der Mittelmeerstadt enthauptet worden. Der Täter wurde von der Polizei niedergeschossen und ins Krankenhaus gebracht. Unsere Reporterin in Nizza hat einen Augenzeugen befragen können. Ja, ich war um 8.50 Uhr da an der Kirche und ich habe einen Mann in die Kathedrale stürmen sehen. Er war ganz schwarz gekleidet, eher klein, ziemlich jung. Ich habe dann die Leute schreien hören. Und dann war die Polizei wirklich sehr schnell zur Stelle. Auch Nizzas Bürgermeister Christian Estrosi war sofort zur Stelle. Es kann kein Zweifel bestehen. Der Täter hat noch während der Notbehandlung ständig Allahu Akbar gerufen. Es ist klar, welche Absichten er hatte. Die Antiterrorstaatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. Derzeit wird von einem Einzeltäter ausgegangen. Medien berichten, dass es sich um einen jungen Flüchtling handelt, der erst kürzlich über Lampedusa nach Frankreich gekommen ist. Auch Frankreichs Präsident ist sofort nach Nizza geeilt und er hat sich lange mit den Vertretern der Kirche und mit den Einsatzkräften unterhalten. Danach sprach Emmanuel Macron von einem islamistischen Terrorakt. Und es ist klar, Frankreich wird angegriffen. Fast zeitgleich mit dem Attentat in Nizza wurde unser Konsulat in Jeddah in Saudi-Arabien angegriffen. Und an mehreren Orten in unserem Land kam es zu Zwischenfällen und Verhaftungen. Deshalb habe er auch die höchste Terrorwarnstufe ausrufen lassen. Die Zahl der Soldaten, die sensible Orte vor terroristischen Angriffen schützen sollen, werde von 3.000 auf 7.000 erhöht. So würden nun alle religiösen Stätten im Lande bewacht. Erst vor 2 Wochen hatte die brutale Ermordung des Lehrers Samuel Paty im ganzen Land riesiges Entsetzen ausgelöst. Das Motiv des 18-jährigen Angreifers war, den Ermittlern zufolge, dass Paty in der Schule Mohammed-Karikaturen gezeigt hatte. Ende September hatte ein junger Mann vor den ehemaligen Redaktionsräumen des Satireblatts Charlie Hebdo 2 Menschen mit einem Messer verletzt. Das Magazin hatte zuvor erneut Mohammed-Karikaturen veröffentlicht. Präsident Macron wollte daher ein Signal der Entschlossenheit setzen. Ich möchte unsere absolute Entschlossenheit zum Ausdruck bringen. Und wir werden auch weitere Maßnahmen ergreifen, um unsere Bürger zu schützen und eine Antwort auf die Bedrohung zu geben. Das ist eine Botschaft der absoluten Unnachgiebigkeit, die ich heute verkünden möchte. Eine Botschaft, die Macron vor allem auch an die Menschen in Nizza richtet. Die Stadt war schon mehrmals Schauplatz islamistischer Attentate. 2016 raste ein Terrorist mit einem Schwerlaster die Uferpromenade entlang und tötete 86 Menschen. Eine junge Frau sagte unserer Reporterin in Nizza:
C'est là qu'on se dit qu'on est vraiment jamais à l'abri et que tout peut arriver en fait à n'importe quel moment. On n'est jamais en sécurité en fait.
Da bekommt man das Gefühl, dass man nie sicher vor solchen Taten ist. Jederzeit kann alles passieren. Man ist nie in Sicherheit. Große Hoffnungen hat sie aber nicht, dass der Besuch des Präsidenten in ihrer Stadt daran etwas ändern werde. Der französische Islamrat verurteilte die Bluttat von Nizza scharf und rief die Muslime in Frankreich auf, alle Feiern zum Geburtstag des Propheten Mohammed abzusagen.
International haben zahlreiche Politiker nach dem Anschlag ihre Solidarität mit Frankreich ausgedrückt. Und auch in der Türkei, wo Macron zuletzt Islamfeindlichkeit vorgeworfen wurde, hat man die Messerattacke scharf verurteilt. Uwe Lüb.
Das widerspricht allen religiösen, menschlichen und moralischen Werten, so verurteilt die Türkei den Anschlag von Nizza. In einer Erklärung des Außenministeriums in Ankara heißt es, Menschen zu töten und Gewalt seien durch nichts zu rechtfertigen. Auch ein Sprecher von Staatspräsident Erdogan verurteilt den Anschlag. Terroristen könnten sich nicht auf den Islam berufen. Und weiter, die französische Staatsführung solle nun anheizende Rhetorik gegen Muslime vermeiden und lieber die Täter solcher Gewaltakte ermitteln. Die Türkei sei bereit, gemeinsam gegen Terrorismus und Extremismus vorzugehen. Nach dem mutmaßlich islamistisch motivierten Mord an einem Lehrer vor 2 Wochen bei Paris hat Frankreich beklagt, dass die Türkei den Anschlag nicht verurteilt habe. In der Türkei heißt es, ihr Botschafter in Paris habe sich jedoch am Tag nach dem Anschlag geäußert. Das Verhältnis zwischen der Türkei und Frankreich ist belastet. Erdogan hat am Geisteszustand von Frankreichs Präsident Macron gezweifelt. Macron hatte zuvor gesagt, er wolle Islamismus in seinem Land stärker bekämpfen und dass sich der Islam weltweit in einer Krise befinde.
Die Vereinten Nationen und die Weltbank haben in einem Bericht auf die negativen Folgen von Schulschließungen, besonders in ärmeren Ländern, hingewiesen und plädieren deshalb dafür, auch bei steigenden Infektionszahlen die Schulen offen zu lassen. Antje Passenheim.
Demnach haben viele Kinder in armen Ländern gar keine schulische Ausbildung mehr, wenn die Einrichtungen geschlossen sind, während Kinder aus reichen Nationen auch gut zu Hause lernen könnten. Mit Homeschooling hätten diese Kinder zu Beginn der Pandemie im Schnitt etwa 6 Wochen Unterricht verpasst, die Kinder aus ärmeren Ländern dagegen bis zu 4 Monate. Der Bildungsdirektor beim UN-Kinderhilfswerk UNICEF, Robert Jenkins, sagte, die Wiedereröffnung von Schulen und die Einrichtung dringend benötigter Aufholklassen sind entscheidend. In Ländern mit überwiegend niedrigen und mittleren Einkommen gäbe es mehr Probleme dabei, die Schulen wieder zu eröffnen. Es gäbe dort weniger Geld, um die Gesundheitsrisiken in den Klassenzimmern zu verringern. Die UN-Kulturorganisation UNESCO und die Weltbank forderten deshalb, es müsse umgehend in die Schulsysteme investiert werden. Die wachsende Kluft zwischen der Bildung in armen und reichen Ländern müsse verkleinert werden.
China hat seinen neuen 5-Jahres-Plan für die Wirtschaft beschlossen und ein zentrales Ziel darin ist, dass das Land unabhängiger vom Rest der Welt werden soll. Ruth Kirchner.
4 Tage lang hat das rund 200-köpfige Zentralkomitee der Kommunistischen Partei in Peking hinter verschlossenen Türen beraten. Im Mittelpunkt der neue 5-Jahres-Plan ab 2021. Wie Staatsmedien berichten, will China sich künftig wirtschaftlich unabhängiger machen vom Rest der Welt. Im Abschlussdokument ist von einem neuen Entwicklungsmuster für China die Rede, das auf größere Eigenständigkeit setzt. Stärker als früher wird die Förderung des heimischen Marktes und der Inlandsnachfrage betont. Sowie heimische Technologie und Innovation. Mit einer Strategie der dualen Kreisläufe, wie es in China heißt, will das Land zwar in die Weltwirtschaft eingebunden bleiben, sieht aber die interne Zirkulation, also den heimischen Markt, künftig als Hauptstütze der Wirtschaft. Dem internationalen Handel und ausländischen Investitionen wird eine unterstützende Rolle zugesprochen. Hintergrund der Neuausrichtung sind amerikanische Sanktionen gegen chinesische Technologiekonzerne wie den Netzwerkausrüster Huawei. Der 14. Fünfjahresplan soll im kommenden Frühjahr auf der Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses gebilligt werden.
Das Verfassungsgericht der Ukraine hat einen wichtigen Artikel des Strafgesetzbuches für verfassungswidrig erklärt und damit die Korruptionsbekämpfung im Land lahmgelegt, berichtet Paulina Milling.
Das Urteil der Verfassungsrichter löste ein mediales und politisches Beben in der Ukraine aus. Es legte alle Korruptionsermittlungen auf Eis. Präsident Selenskyj hat eine Krisensitzung einberufen. Hinter verschlossenen Türen wird darüber diskutiert, wie unter diesen Bedingungen Antikorruptionsbehörden überhaupt noch arbeiten können. Das scheint kaum möglich, denn Antikorruptionsermittlern ist der Zugriff auf die Datenbank mit den Steuererklärungen von Staatsbeamten verwehrt. Noch vor 2 Tagen war sie öffentlich zugänglich für Ermittler und Bürger. So war transparent, wie viel Minister, Bürgermeister oder auch Richter verdienen bzw. woher ihre Einnahmen kamen. Durch das Urteil müssen die Staatsbeamten nun auch keine strafrechtlichen Konsequenzen für falsche Angaben in ihren Steuererklärungen fürchten. Früher drohten dafür bis zu 2 Jahre Gefängnis. Die Antikorruptionsbehörden hatten bisher außerdem die Unterlagen aller Politiker untersucht, die ein Amt neu antreten. Erst am Wochenende gab es in der Ukraine Kommunalwahlen. Unklar ist, ob die Bürgermeister und Gemeinderäte ernannt werden können. Politische Analytiker fürchten, dass sich das Urteil negativ auf die Beziehungen zum Internationalen Währungsfonds und der EU auswirken könnte. Das Vorgehen der Ukraine gegen die Korruption ist eine wichtige Bedingung für die Finanzhilfen des IWF und für die Visafreiheit mit der EU. Diese zeigte sich bereits wegen des Urteils besorgt. Vor dem ukrainischen Verfassungsgericht hatten Abgeordnete einer prorussischen Partei Klage eingereicht. Das Gericht fällte die Entscheidung überraschend schnell, innerhalb von nur 3 Monaten. Gegen einige am Urteil beteiligte Richter wurde wegen Korruptionsverdacht ermittelt.
Mit dem sogenannten Mietendeckel will Berlin die Mietenexplosion in der Stadt bremsen und Menschen vor Verdrängung schützen. Immobilieneigentümer dagegen hoffen darauf, dass das Instrument vor Gerichten gekippt wird. Einen heutigen Eilantrag hat das Verfassungsgericht aber erstmal abgelehnt. Bernd Wolf.
Am 22. November tritt nun definitiv der Teil des umstrittenen Berliner Mietendeckels in Kraft, der Vermieter verpflichtet, überhöhte Mieten abzusenken. Die 2 Beschwerdeführer hätten nicht dargelegt, dass die Deckelung der Mieten für sie schwere Nachteile existenzbedrohenden Ausmaßes hätte. Beide zusammen vermieten in Berlin 24 Wohnungen zu ihrer Altersvorsorge. Für 13 davon müssen sie mit der Miete runtergehen. Ihren Eilantrag, den Mietendeckel vorerst auszusetzen, begründeten sie damit, dass Karlsruhe im Hauptverfahren demnächst den Mietendeckel ja vielleicht komplett für verfassungswidrig erklärt. Das Verfassungsgericht hätte aber, so schreibt es, den Mietendeckel nur dann vorläufig aussetzen können, wenn die Vermieter ab 22.11. durch die Rückzahlungspflicht überhöhter Mietsummen irreversible Nachteile hätten. Die aber haben sie nicht, denn sollte das Gericht irgendwann den Mietendeckel kippen, könnten die Vermieter die entgangenen, über der gesetzlichen Mietobergrenze liegenden Beträge rückwirkend wieder einfordern. Auch der größere Verwaltungsaufwand durch die Neuberechnung der geringeren Mieten sei kein schwerwiegender Nachteil, so das höchste deutsche Gericht.
Für Anleger war heute unter anderem das weitere Vorgehen der Europäischen Zentralbank interessant. Dieter Reg fasst den Börsentag zusammen.
Nach 3 Tagen im Minus hat der DAX den vorletzten Handelstag der Woche mit einem kleinen Plus von 0,3% abgeschlossen. Der Leitindex beendete den Handel bei 11.598 Punkten. Damit bleibt der DAX unter der Marke von 12.000 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen verliert 0,3%. Nach einem Vormittag im Plus rutschte der DAX vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank ins Minus. Danach ging es moderat wieder in den Plusbereich. Damit zeigte die Entscheidung der EZB, erst einmal unverändert an ihrer Geldpolitik festzuhalten, nur wenig Wirkung. Die von manchen Beobachtern erwartete weitere Lockerung der Zinspolitik blieb aus. Dennoch setzte EZB-Präsidentin Lagarde deutliche Signale für die Zukunft. Bei ihrer nächsten Sitzung im Dezember könnte der EZB-Rat, so Lagarde, auf Basis dann vorliegender neuer Prognosen zu Wachstum und Inflation die geldpolitischen Instrumente neu ausrichten. Finanzexperten sehen das als Hinweis auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik. Bei den Einzelwerten legte heute unter anderem VW die Zahlen für das 3. Quartal vor. Dabei konnte VW deutliche Verbesserungen vorweisen. Während der Konzern im 2. Quartal noch einen Umsatzeinbruch von mehr als 1/3 verzeichnete, belief er sich im 3. Quartal nur noch auf gut 3% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die VW-Aktie ging mit einem Plus von gut 1% aus dem Handel. Papiere von BMW gehörten ebenfalls zu den Gewinnern im DAX.
Und auch der US-Leitindex Dow Jones heute mit einem Plus von 0,5%, aktuell bei 26.659 Punkten. Um jetzt, 23.43 Uhr, kommen wir noch einmal zurück auf die Corona-Lage. Das wichtigste Argument für strikte Maßnahmen war und ist ja, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet werden darf. In Deutschland war das in den letzten Monaten zwar nie der Fall, allerdings kennt man auch die Bilder vom Frühjahr aus den USA und aus Norditalien. Heute haben sich führende Mediziner zur Situation auf deutschen Intensivstationen geäußert. Johannes Kuhn mit den Einzelheiten.
Im Vergleich zu vielen Nachbarländern ist die Lage überschaubar. Die deutschen Intensivstationen beherbergen derzeit knapp 1.700 Covid-Patienten. Doch die Kurve zeigt steil nach oben. Eine Beispielrechnung für München, durchgeführt von Clemens Wendner, Chefarzt der Infektiologie an der örtlichen Klinik Schwabing.
Wenn ich sage, heute haben wir 154 Corona-Patienten, heißt das, dass wir bei einer Verdopplungszeit, die in München im Bereich von 7 bis 10 Tagen liegt, wenn wir die 7 Tage zugrunde legen, in 4 Wochen einen Faktor 16 anzusetzen. Das heißt, wir haben dann 2.464 Patienten stationär.
Entsprechend begrüßen die Mediziner die am Mittwoch beschlossenen Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Sie erinnern allerdings daran, dass die Entwicklung der Fallzahlen erst mit zeitlicher Verzögerung auf die Krankenhäuser durchschlägt. Die Welle steht dort also noch bevor. Mit 29.000 Intensivplätzen ist Deutschland im internationalen Vergleich ausgezeichnet ausgestattet. In den vergangenen Monaten wurde zudem nachgerüstet. Dass derzeit noch 7.500 Intensivbetten frei sind, klinge gut, führe aber in die Irre, sagt Stefan Kluge. Der Direktor der Klinik für Intensivmedizin an der Universitätsklinik Eppendorf in Hamburg sagt:
Wir gehen im Moment davon aus, dass diese Zahl der über 7.000 freien Intensivbetten zwar vorhanden ist, aber nicht bepflegbar ist. Und da ist eine gewisse Dunkelziffer. Wir haben Umfragen gemacht von den Gesellschaften, von den Fachgesellschaften, dass 20-30% der deutschen Intensivbetten schon vor der Pandemie nicht bepflegbar waren. Und es sind in den Monaten jetzt nicht mehr Pflegekräfte dazugekommen im System.
Die strukturellen Lücken in der Pflege machen sich bemerkbar, aber auch das Wesen der Covid-19-Erkrankung. Ein beatmeter Erkrankter bindet zum Beispiel bis zu 5 Pflegekräfte. Zudem dauerten die durchschnittlichen Intensivaufenthalte lange, so Kluge.
Und dass gerade die beatmeten Patienten halt sehr lange auf der Intensivstation verbleiben, im Schnitt 18 Tage, das sind fast 3 Wochen. Und das ist auch die Ursache dafür, warum viele Länder, die nicht die Intensivkapazitäten haben, wie wir sie in Deutschland haben, halt so große Probleme haben, weil diese Patienten natürlich die Intensivstation regelrecht verstopfen.
Ein weiteres Problem: Die steigenden Corona-Zahlen führen bereits zu Ausfällen beim Personal, sei es durch Erkrankung oder Quarantäne. Uwe Janssens, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin DIVI, fordert deshalb die Wiederbelebung zweier politischer Maßnahmen aus dem Frühjahr. Zum einen sollen die Personaluntergrenzen auf den Stationen wieder ausgesetzt werden. Dadurch könnte benötigtes Personal auf die Intensivstationen verlagert werden. Und Kliniken müssten wieder ohne Ausfallrisiken auf den Corona-Betrieb umstellen können.
Verschiebbare Eingriffe und Behandlungen sollten ausgesetzt werden, um damit zusätzliche Personalkapazitäten und strukturelle Kapazitäten zur Verfügung zu stellen. Das erfordert eine Verordnung von staatlicher Stelle. Eine finanzielle Kompensation für die Krankenhäuser ist unmittelbar damit zu verknüpfen und zu gewährleisten.
Die Corona-Belegung in Deutschlands Krankenhäusern insgesamt ist derzeit regional sehr unterschiedlich. Während in Schleswig-Holstein und Hessen noch besonders viele Betten frei sind, zieht die Corona-bedingte Belegung in Bayern, Berlin und Nordrhein-Westfalen an. In stark betroffenen Gegenden würden Nicht-Covid-Patienten teilweise bereits wieder verlegt.
Der Bericht von Johannes Kuhn. 5 Wochen wird nun schon gekämpft um die Kaukasusregion Bergkarabach. Heute haben die Behörden vor Ort die heftigsten Angriffe seit Wochen gemeldet. Und in einer Aktuellen Stunde hat sich auch der Bundestag mit der Situation beschäftigt. Klaus Remme.
Seit Jahrzehnten streiten Armenien und Aserbaidschan um Bergkarabach. Ein klassischer Frozen-Konflikt, ein eingefrorener Konflikt, so sagte man bis vor kurzem. Aktuell sei daraus ein heißer Krieg geworden, so formulierte es der Bundesaußenminister. Er forderte einen Waffenstillstand und Verhandlungen.
Als Mitglied der Minsk-Gruppe steht Deutschland bereit, den substanziellen Verhandlungen, die es dafür bedarf und die in der Vergangenheit anscheinend nicht möglich gewesen sind, jetzt endlich voranzubringen.
Für eine erfolgreiche Vermittlung habe Deutschland keine Instrumente, hielt der AfD-Politiker Armin Paul Hampel Heiko Maas entgegen. Hampel nannte Russland und die Türkei die Schutzmächte der beiden Konfliktparteien.
Die Lösung liegt nicht in Berlin, die Lösung liegt in Ankara und in Moskau. Wir selber haben nicht die Instrumente, um mitzuspielen. Und das ist an sich die Bankrotterklärung der deutschen Außenpolitik, auch in diesem Konflikt im Kaukasus.
Maas stellte eine größere Rolle der Europäischen Union in Aussicht. Diese sei überfällig, so kritisierte Bijan Jirsaray von der FDP.
Wieder einmal hat die EU geschlafen. Wieder einmal hat sie anderen das Spielfeld überlassen. Die Bundesregierung und die europäischen Partner sollten endlich Verantwortung im Rahmen einer gemeinsamen europäischen Außen- und Sicherheitspolitik übernehmen.
Und diese Kritik kam nicht nur aus den Reihen der Opposition. Johann Wadephul, CDU, hatte eine klare Botschaft an seine Parteifreundin Ursula von der Leyen in Brüssel.
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat angekündigt, sie wolle eine geostrategische Kommission führen. Wir erwarten von der Kommissionspräsidentin, von dem Außenbeauftragten, dass sie ihre Arbeit erledigen. Das ist Europa.
Mehrere Redner kritisierten insbesondere die Politik des türkischen Präsidenten und erinnerten an die Resolution des Bundestags im Jahr 2016 zum Völkermord an den Armeniern im Osmanischen Reich. Hier Gregor Gysi für die Linkspartei.
Ein Land wie die Türkei, dass einen solchen Völkermord begeht, muss sich schon aus ethischen Gründen bei Konflikten mit Armenien zumindest heraushalten.
Insbesondere Aserbaidschan brauche momentan eine klare Ansage, vermeintliche militärische Vorteile nicht auszunutzen, so Manuel Sarrazin für die Grünen, der eine europäische diplomatische Initiative forderte.
Ich weiß, dass sowohl Herr Aliyev als auch Herr Paschinyan auf Deutschland so viel Wert legen, dass sie ans Telefon gehen werden. So viel Einfluss hat unser Land schon noch.
Dieser Konflikt kann nur politisch befriedet werden. Immerhin darin war man sich in der heutigen Debatte einig.
Der ehemalige Labour-Chef Jeremy Corbyn hat sich in der Vergangenheit mehrmals sehr kritisch über die Besatzungspolitik Israels geäußert. Ihm und auch anderen Mitgliedern der Partei wurde deswegen Antisemitismus vorgeworfen und eine Untersuchungskommission hat nun den Umgang der Partei damit untersucht. Mit der Folge, dass Corbyns Parteimitgliedschaft ausgesetzt wird. Christine Heuer berichtet aus London.
Der Paukenschlag kam mit Verzögerung. Am Morgen war Labour-Chef Keir Starmer Fragen, ob sein Vorgänger Jeremy Corbyn in der Partei bleiben könne, noch ausgewichen. Okay, er werde sich Corbyns Reaktion auf den Antisemitismusbericht bei Labour noch mal genau anschauen, hatte Starmer da gesagt. Und dann:
I've said a moment ago, and I'll say it again, those that deny this a problem are part of the problem.
Ich habe es gerade schon gesagt und ich sage es noch einmal. Wer das Problem leugnet, ist Teil des Problems. Wer behauptet, der Bericht sei übertrieben oder parteiisch, ist Teil des Problems. Unter meiner Führung gilt Null Toleranz gegenüber Antisemitismus. Unter meiner Führung werden wir diesen Bericht vollständig akzeptieren, die verursachten Verletzungen anerkennen und den Empfehlungen rasch folgen.
Unter meiner Leadership. We will have zero tolerance of antisemitism. Under my leadership, we will accept this report in full, recognize the hurt that's been caused, and act on the recommendations with speed.
Offensichtlich verlor Starmer danach wirklich keine Zeit. Eine Stunde nach seiner Pressekonferenz teilte ein Sprecher mit, dass Labour Jeremy Corbyn suspendiert und im Unterhaus bereits aus der Fraktion ausgeschlossen habe. Der frühere Parteivorsitzende soll geschockt reagiert haben. Was, habe er gefragt, als er von Starmers Entscheidung hörte. Verbürgt ist seine Reaktion in den sozialen Medien. Dort hat Corbyn unter breitem Zuspruch der Parteilinken angekündigt, seine Suspendierung mit allen Mitteln anfechten zu wollen, um gleich im Anschluss nochmal schriftlich zu wiederholen, was zu eben dieser Suspendierung geführt haben dürfte, seine Äußerung, dass die Autoren des Berichts die Anzahl von Antisemitismusvorwürfen bei Labour übertrieben hätten.
The numbers have been exaggerated, in my view.
It became clear from Jeremy Corbyn's reaction to the report that he was just in persistent denial.
Corbyns Reaktion macht klar, dass er immer weiter leugnet. Er kann die Fakten nicht akzeptieren, genau wie in den letzten 5 Jahren. Und damit hat er Keir Starmer keine andere Möglichkeit gelassen, als ihn zu suspendieren.
No option but to suspend him,
sagt die jüdische Labour-Abgeordnete Margaret Hodge, eine entschiedene Corbyn-Gegnerin, die die Vorwürfe im Bericht der Kommission für Gleichheit und Menschenrechte teilt. Dass es nämlich erhebliche Versäumnisse beim Kampf gegen Antisemitismus bei Labour gab, einen eklatanten Mangel an Führungskraft, und zwar in der Zeit, in der Corbyn die Partei führte. Jahre, in denen die Partei Linke dominierte, darunter nicht wenige, die etwa die Hamas als Freund bezeichnen. 2018 räumte Corbyn ein, Disziplinarverfahren seien in der Partei zu langsam und zu zaghaft betrieben worden. Heute antwortete er auf die Frage, warum er versagt habe.
I don't believe I did fail. I believe that I brought in the rules that were necessary.
Er habe nicht versagt, sondern Regeln eingeführt, die er für nötig hielt. Und dann auf die Frage, ob er aus der Partei austreten werde.
Will you resign from the party?
Of course not.
Ob das noch eine Rolle spielt, ist allerdings fraglich. Ein Parteivorsitzender, der seinen Vorgänger suspendiert, geht ein hohes politisches Risiko ein. Für Keir Starmer gibt es schwerlich einen Weg zurück.
Christine Heuer, und um gleich 23.54 Uhr ist es Zeit für die Presseschau, zusammengestellt von Udo Stiel und gesprochen von Christina Pucciata. Bundeskanzlerin Merkel hat mit ihrer Regierungserklärung zur Corona-Politik breite Kritik in den Zeitungen ausgelöst. Viele Fragen seien unbeantwortet geblieben. Die Süddeutsche Zeitung zählt auf: Warum muss eine Gaststätte mit einem Hygienekonzept schließen, der Friseursalon aber darf offen bleiben? Der FC Bayern darf Fußball spielen, die Amateure auf dem Dorf aber dürfen ihren Platz nicht mehr betreten. Und wieso ist ein geschlossenes Theater die Kompensation dafür, dass eine Schule offen bleibt? Als verstörend empfindet die Frankfurter Rundschau die Krisenrhetorik der Bundeskanzlerin. Sie wirkt, als diene der Hinweis auf die dramatische Lage vor allem dazu, den neuen Beinahe-Lockdown umso alternativloser erscheinen zu lassen. Warum hat die Regierung nicht rechtzeitig und unter Beteiligung des Parlaments nach differenzierteren Maßnahmen für eine zweite Welle gesucht? Eine Politik, die alle in die Pflicht nehmen will, müsste inzwischen mehr bieten als das Prinzip Versuch und Irrtum. Einen Kardinalfehler begehen Bund und Länder nach Auffassung der Rheinzeitung aus Koblenz. Obwohl sie bei der Eindämmung des Virus vor allem verantwortungsvoll handelnde Bürger brauchen, entziehen sie ihnen eben diese Verantwortung mit den beschlossenen Maßnahmen. Das sind nicht mehr die Züge eines Liberalen, sondern eines vormundschaftlichen Staates, der seine Bürger mit Methoden zu erziehen versucht, die kein Kind verstehen würde. Kann man es uns Bürgern eigentlich nie recht machen? Fragt die Augsburger Allgemeine. Denn lautete nicht stets ein öffentlicher Vorwurf, der Flickenteppich quer durch Deutschland müsse endlich ein Ende haben, genauso wie das Schaulaufen zwischen Ministerpräsidenten die Regelungen scheinbar beliebig ver- oder entschärften? Und wie war es? Größtmögliche Einigkeit. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommentiert das mutmaßlich islamistische Attentat von Nizza und kommt zu der Schlussfolgerung: Nur Muslime können diese Irregeleiteten noch einfangen. Dem sogenannten legalistischen Islam gibt das die Gelegenheit zu zeigen, dass er die säkulare Ordnung in Europa und deren Werte akzeptiert. Die Zeitung Die Welt fordert, neue Prioritäten zu setzen in Europa. Es wäre hilfreich, wenn man in Deutschland einsähe, dass der Islamismus die größere Bedrohung unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung darstellt als einige verschärfte Corona-Maßnahmen. Das hier ist unser Freiheitskampf. Und die Taz aus Berlin formuliert eine Warnung. Viel wurde darüber sinniert, was die Ära von Trump und Xi, Putin und Erdogan und ihren vielen Nachahmern für die Weltpolitik bedeutet. Die großen Führer verstehen sich untereinander ganz gut. Sich für unfehlbar zu halten, ist legitim geworden. Es beginnt mit Worten. Es endet mit abgeschlagenen Köpfen.